Hallo liebe Extra-ETF-Community, ja, es ist wieder soweit, 2 Monate sind rum und ein neues Heft ist draußen. Es ist jetzt die Nummer 6 2024, wir nähern uns dem Jahresende und um euch Appetit und Freude und Lust auf das neue Heft zu machen, habe ich Thomas Brummer, den stellvertretenden Chefredakteur, eingeladen. Wir sprechen über die neueste Ausgabe und es geht in der Titelstory darum, wie wir 10.000, 50.000 Euro und 100.000 Euro anlegen würden. Wenn euch das interessiert, schaut doch jetzt gleich unser Video an. Dazu wünsche ich euch viel Spaß und gute Unterhaltung.
So, jetzt sind wir soweit. Unser neues Heft ist am Start. Es hat 2 Monate gedauert, aber ich glaube, es ist ein gutes Baby geworden. Es geht diesmal um die Geldanlage nach bestimmten Geldbeutelsegmenten sozusagen. 10.000, 50.000, 100.000 Euro. Und wir wollten euch zeigen, wie man je nach Geldbeutel sozusagen vernünftig anlegen kann.
Klingt gut. Jetzt haben wir leider kein Heft da, ne? Das ist natürlich blöd, weil gerade da wir jetzt halt sprechen, ist es noch in der Druckerei, aber wenn ihr das Video seht, ist es draußen. Wir blenden euch das Heft natürlich hier von unserem Motion Designer perfekt eingepasst als digitale Form dann ein.
Also keine Sorge, das Heft wird auf jeden Fall kommen. Wir haben es aktuell noch nicht. Wir sind ein bisschen früher dran.
Wir sind unserer Zeit voraus.
Wir sind der Zeit voraus. Genau. Aber Jens, ich glaube, wir sollten gar nicht so lange um den heißen Brei rumreden. Legen wir doch gleich mal los. Wie sollte ich bei 10.000 Euro vielleicht anlegen? Wie kann ich da schon mal starten?
Ja, also du hast ja schon gesagt, ne, wir haben ja diese einzelnen Beträge, 10.000 Euro, 50.000 Euro, 100.000 Euro. Ich komme unverhofft zu Geld. Wie kann ich das jetzt halt im besten Fall anlegen? Und dann ist natürlich so der Start unserer Recherche ja gewesen. Wir können ja jetzt nicht einfach sagen, so ja, wir nehmen jetzt unsere Weltportfolios her, das wäre ja dann doch etwas einfach, sondern wir wollen ja auch so den unseren Zuschauerinnen und Zuschauern die Freude am Kapitalmarkt halt vermitteln. Und wenn man jetzt so zu 10.000 Euro dann unverhofft kommt, ist es ja natürlich erstmal ein großer Betrag, aber man muss natürlich dann ja auch ein bisschen vorsichtiger dann trotzdem anlegen, weswegen wir uns halt für eine Aufstellung entschieden haben, die halt 60% Anleihen vorsieht und 40% Aktien, ne, wo es dann dementsprechend ja so ein bisschen gemütlicher, ein bisschen sicherer vonstatten geht. Mhm. Das ist tatsächlich auch eins unserer Weltportfolios, nämlich das Extra ETF Weltportfolio 40. Mhm. Und ja, wir haben damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und kommen auf eine Rendite von 4-5%. Okay. Nähere Infos dann natürlich im Heft, ne? Also dort gibt's dann alle heißen Infos. Beruht auf 2 ETFs, nämlich einem Welt-ETF und einem Anleihen-ETF.
Also da steht eher die Sicherheit im Fokus.
Absolut.
Und auch vor allem die Einfachheit letztlich bei 2 Produkten. Also das ist ja kinderleicht zu machen, glaube ich.
Absolut. Das denke ich schon, genau. Wir haben wir unsere Weltportfolios immer so nach diesem Schema halt aufgesetzt. Ich denke, für 10.000 Euro ist es halt genau das Richtige. Und von dort aus hat man dann ja, das ist ja der Vorteil von ETFs, hast du ja immer noch die Möglichkeit, dann was anzupassen, wenn du halt mit der Zeit merkst, okay, ich möchte vielleicht doch den Aktienanteil übergewichten. Nehme halt einfach mehr Betrag in die Aktien mit rein und reduziere den Anleihenanteil. Oder ich nehme was völlig anderes hinzu. Mhm. Aber so als Startausgang, als Startpunkt ist das, glaube ich, ganz praktikabel.
Okay, sehr gut. So, nehmen wir an, ich bin schon seit ein paar Jahren im Beruf, vielleicht habe schon ein bisschen was gespart oder vielleicht eine Erbschaft bekommen. Ich habe 50.000 zu investieren. Wie kann ich denn dann vorgehen?
Ja, also die Sache ist halt die, auch wenn wir jetzt so die einzelnen Beträge halt durchgehen, dass es immer darum geht, natürlich kannst du auch so mit 50.000 Euro 60% Anleihenanteil und 40% Aktien halt fahren. Es ist halt einfach nur eine Inspiration, wie wir 50.000 Euro anlegen würden. Und wie ich ja schon sagte, wir wollen natürlich auch so ein bisschen den Spaß am Anlegen, ein bisschen das Feeling von Kapitalmärkten, von Aktienanleihen, diese ganze Freude halt vermitteln. Deswegen haben wir uns ja für ein Depot entschieden, was so die Weltwirtschaft im besten Sinne widerspiegelt. Und dort die einzelnen, in die einzelnen Regionen halt investiert. Es ist ein Weltportfolio zum selber bauen. Natürlich könnte ich jetzt sagen, okay, ich nehme einfach ein Welt-ETF, so wie es halt bei dem 10.000 Euro Portfolio ist. Mhm. Aber hier haben wir dann gedacht, ja, warum denn nicht alles selber machen? Und wenn wir uns jetzt so die Weltkarte, also eine europazentrierte Weltkarte halt vorstellen, dann gehen wir einfach vom Westen nach Osten, picken uns da die einzelnen Märkte dann halt raus, die für uns halt passen. Die USA sind dabei, dann verschiedene europäische Märkte und dann natürlich Schwellenländer bzw. China. Da kommen wir nicht umhin. Näheres natürlich auch wieder im Heft. Und wir haben dort auch einen Anleihe-ETF drin, sodass wir dann am Ende auf ein Depot kommen, was halt eben 90% Aktienanteil hat und 10% Anleihen.
Okay. Also schon deutlich offensiver.
Deutlich offensiver, genau. Zum selber machen. Und wie gesagt, natürlich hätte ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, ach, ich habe jetzt 10.000 Euro übrig. Das wäre vielleicht auch trotzdem der richtige Weg für mich, 90% Aktienanteil zu haben. Dann geht das natürlich auch. Ne? Es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass man es so machen muss. Okay. Und wir hatten jetzt so halt eben die Idee, dass es so doch eine gute und gangbare Option ist. Und das Interessante fand ich dann halt bei der Recherche, das stellte sich dann halt heraus, wenn du 50.000 Euro hast, dann geraten natürlich auch andere Anlageklassen oder andere Anlageoptionen in den Vordergrund. Viele Leute denken darüber nach, zum Beispiel sich ein Haus zu kaufen, beziehungsweise halt diese 50.000 Euro als Grundkapital, ne, als Eigenkapitaldecke halt mit einfließen zu lassen in eine Finanzierung. Und ja, meistens sind ja so 20% etwa als Eigenkapital von Banken so gefordert, sollte man vielleicht mitbringen. Und für viele Menschen, das hatte ich jetzt auch in einer Studie gelesen, also gerade im Alter von 22 bis 50 Jahren, denken halt 31% tatsächlich daran, eine Immobilie halt zu erwerben. Ne? Und wenn wir jetzt halt mal schauen, egal wie wir jetzt halt anlegen und wie es halt dann vonstatten geht, ist es halt so, dass eine Immobilie, die halt nur als Anlageobjekt dient, eine Mietrendite von zuletzt weniger als 4% erwirtschaftet hat. Mhm. Und dagegen kann man dann ja sagen, okay, vielleicht warte ich damit noch, lege das Geld an und dann komme ich mit unserem Weltdepot tatsächlich auf eine durchschnittliche Jahresrendite von 8%. Bei einem Anlagezeitraum von 7 Jahren.
Und eine ganz andere Streuung auch. Bei der Immobilie ist ja quasi alles geparkt auf einen Standort. Genau. Also von daher ist das ja noch viel riskanter sozusagen. Aber klar, du musst natürlich irgendwo wohnen.
Absolut.
Von daher ist das nachvollziehbar.
Aber vielleicht wartet man dann noch ein bisschen, legt das Geld nochmal an, kann sich vielleicht eine größere Immobilie leisten. Genau. Ja. Aber ja, das wäre so unsere Herangehensweise oder eine Möglichkeit, ein Depot für 50.000 Euro halt zusammenzustellen.
Okay. Dann zünden wir mal die Endstufe mit 100.000 Euro. Aber bevor du loslegst, ist mir aufgefallen, in deiner Einleitung war schon eine interessante Zahl. Vielleicht kannst du da kurz drauf eingehen. Das hat mich nämlich schon ein bisschen gecatcht irgendwie, würde ich sagen.
Also es gibt eine Studie, oder wir hatten das ja auch zusammen mit dem VZ-Vermögenszentrum ein bisschen zusammen entwickelt, ne, und hatten dort auch die Experten befragt, wie die sowas angehen würden, was die ihren vermögenden Kunden halt auch beispielsweise empfehlen. Und die sagen, grundsätzlich würden die Beträge ja gar nicht so unterschiedlich halt anlegen. Und wir haben dann mal geguckt, was die einzelnen Anlageklassen so in den vergangenen 30 Jahren an Rendite gebracht haben. Und ja, wer hätte es gedacht? Die Aktien liegen natürlich vorne. Also wer vor 30 Jahren 100.000 Euro in den Aktienmarkt gegeben hätte, hätte heute ein Vermögen von 923.000 Euro. Das ist schon nicht so schlecht, würde ich sagen. Ja. 30 Jahre, gut, ist auch ein langer Zeitraum. Aber damit liegen die Aktien auf jeden Fall weit vorne. Und zwar weit vor Immobilien tatsächlich. Die wären auf einen Betrag von 393.000 Euro gekommen. Und danach, hättest du es gedacht, kommt Gold. Oh. Gold 385.000 Euro in 30 Jahren, ganz genau. Mhm.
Genau, also wenn du von Aktien sprichst, meinst du ja sicher den weltweiten Aktienmarkt. Weil nur dann kannst du sozusagen ja auch die Chance, Risiko sozusagen optimieren. Wir haben nur gesehen, das ist natürlich auch kein komplettes risikofreies Investment. Das hat man im August ganz gut gesehen, dass sogar selbst Welt-ETFs deutlich nachgaben. Und ein Grund war halt diese große Konzentration auf die Tech-Konzerne, also die ganzen Googles, Apples, Facebooks dieser Welt, also die sogenannten glorreichen Sieben. Und der US-Markt ist da schon sehr abhängig davon mittlerweile, also es ist sehr, sehr konzentriert schon.
Ja, absolut. Ich finde es ganz interessant, du hattest dich ja mit der Geschichte beschäftigt, ne? Wie managt man halt eben große Konzentrationen im Depot, ne? Wie managt man dieses Klumpenrisiko, was hast du herausgefunden? Ja.
Genau, also interessant war, vielleicht mal ein paar Zahlen, die interessant zu diesem Thema sind, und zwar zwischen dem 1. Januar 24 bis 30. Juli 24, also jetzt in diesem Jahr, haben diese sieben Unternehmen, die glorreichen sieben, 54% zur Wertentwicklung des S&P 500 beigetragen, also dieser große amerikanische Index. Das heißt, im Umkehrschluss, die anderen 493 haben quasi weniger beigetragen als diese sieben.
Ja.
Und das sieht man schon seit Jahren, dass im Prinzip der US-Markt durch diese sieben Unternehmen quasi getrieben wird. Das ist natürlich gespeist durch die Hoffnungen auf die KI, die ganzen Technologiekonzerne sind innovativ. Das ist natürlich, jahrelang ging das gut auf. Es war natürlich für die Anleger erfreulich, wenn du immer sieben Titel hattest, die alles nach oben pushen. Aber natürlich kann auch das nach hinten losgehen. Man sieht, die Abhängigkeit ist sehr hoch mittlerweile. Also beim S&P 500 waren es 2019 23%. Also die 10 größten Konzerne haben 23% ausgemacht. Im Juni 24 sind wir schon bei 36%.
Also ja, Wahnsinn.
Hat sich um mehr als 50% gesteigert. Und die Nachteile sozusagen haben wir jetzt im August mal kurz gesehen. In Europa ist das auch so ein Phänomen. Also es ist auch eine Verdichtung da, aber bei Weitem noch nicht so massiv im Prinzip.
Mhm.
Und du hast es vorher schon angesprochen. Also es gibt auch Möglichkeiten, dem gegenzuwirken.
Okay.
Also wie ich schon gesagt habe, dieses Klumpenrisiko hat natürlich immer zwei Seiten der Medaille. Also du kannst natürlich im positiven Fall, wird es nach oben getrieben, dann Depotwert. Im negativen Fall bist du halt voll mit drin und hängst halt direkt an den US-Tech-Konzernen halt. Das ist in gewisser Weise, kann das ein Problem sein, muss nicht unbedingt, weil es zeigt ja auch irgendwo, wo die Musik spielt, welche Branchen gerade irgendwie den Ton angeben. Aber natürlich, wenn es zu massiv wird, wird halt das Risiko immer höher. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Also du kannst halt weltweit anlegen. Also da gibt es ja zum Beispiel, wir hatten neulich ein Video bei unserem Kanal zum MSCI ACV IMI.
Ja,
also das ist ja der denkbar breite Index.
Ja, ja.
Und da habe ich nachgeschaut, also ETFs auf diesen Index, da sind die größten 10 Positionen, machen 19% aus. Also das ist schon mal anders als 36%.
Absolut, ja.
Schon Unterschied. Und vor allem diese Indizes sind ja auch dynamisch. Die passen sich ja dann an. Also wenn sie jetzt in 10 Jahren wieder, weiß nicht, der Automobilsektor oder wie vielleicht die Banken wieder vorne sind, das passt sich ja an. Und es war auch in den letzten Jahren, hat sich das immer wieder angepasst. Also diese glorreichen Sieben, die waren vor 20, 30 Jahren noch nicht so massiv. Also vielleicht gab es sie zum Teil ja gar nicht, aber...
Ja, ja.
Genau. Ansonsten, wer jetzt dieses Risiko komplett ausschalten möchte, kann gleichgewichtete ETFs kaufen. Mhm. Also vielleicht als Beispiel, sagen wir mal, du hast jetzt 100 Titel im ETF oder im Index letztlich. Dann hätte quasi jedes Unternehmen ein Gewicht von 1%.
Ja, macht Sinn.
Und das wird dann alle, weiß ich, quartalsweise oder so angepasst, weil es entwickeln sich ja unterschiedlich. Und dann sind wieder alle auf 1% dann.
Ja, ja.
Also so vermeidest du halt die Klumpenrisiken. Natürlich hast du dann nicht die ganzen Chancen mitgenommen in den letzten Jahren mit den ganzen Tech-Konzernen. Das ist natürlich abgeschwächt. Aber wenn man ruhiger schlafen möchte und absolut keine Klumpenrisiken haben möchte, dann könnte man sich für so einen ETF entscheiden.
Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es noch auf jeden Fall Anlegerinnen und Anleger gibt, die ruhig schlafen möchten. Ne? Denn man hört ja heutzutage auch immer häufiger, ne, dass auch der US-Anteil im MSCI World beispielsweise sehr, sehr hoch ist. Ne? Und ja, so Ende 80er, wenn mich nicht alles täuscht, war ja auch der Japan-Anteil ja sehr, sehr hoch. Ja. Ne? Und dann kam die Krise und alles ist runtergegangen. Von daher... Klumpenrisiken zu managen, ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Ich finde es so witzig, weil dieses Magnificent Seven, und da sprechen wir ja schon häufiger drüber, ist jetzt kein Akronym, aber so die Börse liebt ja Akronyme, ne? So BRICS-Staaten und dann gab es noch die MIST-Staaten, ne? Also hier Mexiko und so weiter und so fort.
Bankaktien.
Genau. Und gibt es, also gibt es ja bestimmt, aber gibt es Europas Antwort sozusagen auf die Magnificent Seven, gibt es da irgendwas
Tolles? Ja, also ich würde sagen ja und nein. Also es gibt auf jeden Fall auch so ein Akronym für europäische verheißungsvolle Aktien, sage ich mal. Mhm. Das kennt, glaube ich, nur fast keiner. nennt sich Granolas. Das sind 11 europäische Titel, also aus ganz Europa, nicht nur Eurozone. Also es sind auch Schweizer Unternehmen dabei, mhm, oder englische Unternehmen. Dazu zählen zum Beispiel Novo Nordisk, LVMH, also besser bekannt als Louis Vuitton,
ja, ja.
Nestle, L'Oréal, SAP, also auch ein deutscher, mhm, Vertreter ist dabei. Die liefen auch ganz gut die letzten 3 Jahre. Also ich würde sagen, so ziemlich auf Augenhöhe mit den glorreichen 7.
Oh, bitte.
Also gar nicht so schlecht. Auch viele Experten sehen die wirklich als sehr solide an. Das sind ja auch Pharmaunternehmen oder Bekleidungsunternehmen, Luxusbereich. Also es sind wirklich etablierte Konzerne. Aber so diese ganz große Wachstumsdynamik jetzt à la Tesla oder Apple sehen halt die Experten da halt auch nicht, weil es halt eher konservativere Geschäftsmodelle sind, die wirklich laufen, aber so diese Fantasie fehlt da halt ein bisschen. Auch die größten Verhältnisse sind sehr eindeutig. Also wenn man es mit dem Fußball mal vergleichen will, erste DFB-Pokalrunde, sagen wir mal, ein Bundesligist spielt gegen eine Drittligamannschaft, so ungefähr ist das da auch von den Börsenwerten. Also es ist wirklich extrem.
Nur gemessen an den Börsenwerten. Also bitte alle Presse, DAX-Presseabteilungen, bitte keine Hate-Mails.
Also ich habe da noch ein Zitat mitgebracht vom Lukas Arnert von X-Trackers. Mhm. Und zwar sagt er, dass Apple, Microsoft und Nvidia, also für sich genommen, schon einen höheren Börsenwert haben als alle europäischen, also einzelnen Aktienländer zusammen.
Okay, ja.
Also das ist schon heftig.
Das setzt es in Perspektive.
Ja, deswegen mein Pokalvergleich. Und ja, ich glaube, das kommt schon hin. Es ist schon relativ eindeutig. Und ich glaube, eindeutig war auch dein Urteil zu den Indexpolicen. Kannst du uns erstmal abholen, was das eigentlich ist, eine Indexpolice?
Ja, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Und zwar hatte ich da ja schon mit dem Professor Dr. Walz drüber gesprochen in einem Video. Das verlinke ich euch natürlich auch sehr, sehr gerne. Professor Dr. Walz, wer ihn jetzt tatsächlich noch nicht kennen sollte, jetzt nach dem 4. oder 5. Video, was wir jetzt mit ihm gemacht haben und ihn auch immer wieder gerne einladen, ist Verbraucherschützer, Entscheidungsexperte und Verhaltensökonom. Und der hat sich Indexpolicen angeguckt. Und was sind Indexpolicen? Indexpolicen sind ein Altersvorsorgeprodukt, wird von Versicherungen halt angeboten und du hast halt die Möglichkeit sozusagen den sicheren Zins, den du sonst bekommst, einzutauschen, jetzt kurz gesagt, gegen eine Kapitalmarktpartizipation, also eine Beteiligung am Kapitalmarkt, an einem vorher definierten Index. Und dort gibt es halt einfach viele verschiedene Fallstricke zu beachten, weil in erster Linie die Indizes nur oder beziehungsweise die Partizipation des Anlegers oder des Versicherungsnehmers, der Versicherungsnehmerin an den Indizes halt gedeckelt ist. Also na, du weiß nicht, hast eine bestimmte Partizipationsquote von 20%, 30%, 40%, sage ich jetzt mal. Das heißt, du machst diese ganze Aufwärtsbewegung oder die ganze Entwicklung halt gar nicht mit. Dann ist es manchmal so, dass die Rendite monatlich berechnet wird und nicht jährlich. Dann wird halt immer so ein bisschen gespielt, so, ja, nimmt man jetzt einen Kursindex oder einen Performanceindex, also mit die Dividenden oder eben nicht. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, für Anlegerinnen und Anleger ist das halt ein schwieriges Geschäft. Also Professor Dr. Walz hat ganz klar gesagt, der größte Schrott, der jetzt momentan so im deutschen Markt halt angeboten wird. Und ja, es ist halt einfach so, dass sobald du Altersvorsorgeprodukte halt wählst, die dann noch einen Versicherungsmantel dann drumherum haben, die kosten erstmal Geld, die bringen keine Rendite. Und dann wird es natürlich schwierig. Und dann müssen wir natürlich einschreiten, denn wir stehen ja für finanzielle Bildung und helfen unserer Leserschaft finanziell zu wachsen und haben dann natürlich auch ein Angebot gemacht, in dem Sinne, dass man darüber nachdenken könnte, vielleicht direkt in ETFs zu investieren. Und das habe ich da noch einmal niedergeschrieben.
Ich glaube, du hast ja dann eine extreme Deckelung auch quasi durch diesen Garantieanspruch. Und die Kosten sind, glaube ich, extrem hoch.
Ja, also klar, die Kosten kommen natürlich hinzu, denn logischerweise, ne, so dieses ewige Mantra, cut out the middleman, ne, also holst sie lieber direkt. Ne? Ich hatte auch in meinem schon mal gespoilert in meinem Artikel geschrieben, wenn du dir einen Drink bestellst oder du möchtest halt einen Whisky haben an der Bar und der wird dann halt gepuncht irgendwie mit River Cola oder Vita Cola oder Fritz Cola, vollkommen egal, Eiswürfel und so weiter. So, das ist ja nicht dein Drink. So, ne? Ja. Und wenn man dann noch sagt, okay, der kostet jetzt 100 Euro, dann wird's das ja auch nicht machen. Also warum verwässert nehmen, wenn ich es pur bekommen kann und ich bin Herr meiner Geldanlage, es ist transparenter und
Und ich denke mal, wenn du Preis streust, brauchst du langfristig auch keine Garantien. Das ist ja alles teuer erkauft letztlich dann.
Ja, genau. Also. Und die Diskussion poppt ja auch gerade hoch, ne? Im Altersvorsorgedepot, ne? Wo ja nach Plänen von Christian Lindner und Dr. Tonka, den wir hier auch schon interviewt haben, es eben darum geht, dass mit dem Altersvorsorgedepot diese Garantieversprechen ja verschwinden sollen und Anlegerinnen und Anleger die Möglichkeit haben, dann ja, weiß nicht, mit 65 in Rente zu gehen, Leistungen rauszubeziehen, um bis 85 sozusagen das Kapital beispielsweise aufzuzählen. Das ist nur erstmal ein Entwurf. Aber ja, da schließt sich halt der Kreis, eine Garantieversprechen kosten Geld.
Also ich glaube, wir spoilern nicht so viel, wenn wir sagen, wir sind keine Fans von Indexpolicen. Das kann man lieber auch so machen.
Genau.
Aber lukrativer könnten vielleicht Themen-ETFs sein. Also es ist natürlich auch mit Risiko verbunden, aber hast du dir mal ein paar angeschaut? Was sind da so deine meisten Tipps?
Ich fand das immer ganz interessant, weil, wie wir ja alle wissen, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Na, ist jetzt auch eine Binse, die kann man sich aufs Geschirrspülhandtuch halt sticken. Aber interessant ist dann ja natürlich bei Themen-ETFs, die ja wirklich sich nur eines Themas bemächtigen. Ja, okay, welches ist denn wirklich das Thema der Zukunft? Und da haben wir ja auch auf unserer Website extraetf.com ja die Möglichkeit oder die Besucherinnen und Besucher, sich so eine Top-Flop-Liste halt anzugucken. Ne? Welche Themen liegen jetzt halt vorne, unter Rendite-Gesichtspunkten und welche halt nicht. Und wir haben es jetzt mal so ausgewertet, ne, dass wir geschaut haben, okay, was haben die Themen-ETFs im letzten Jahr gemacht? Ja, ich weiß, ein Jahr ist ein kurzer Zeitraum, aber da ja viele ETFs sonst rausfallen würden, weil dann werden ja neue emittiert, Themen-ETFs, viele davon haben nicht eine lange Haltbarkeitszeiten, die werden dann schnell verschmolzen, wenn sie nicht erfolgreich sind oder halt gelöscht, deswegen ein Jahr. Und da haben wir uns halt die drei stärksten Themen-ETFs rausgesucht und da halt die Megatrend-Themen abgeleitet. Und wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann müsst ihr natürlich das Heft kaufen.
Genau. So schaut's aus. Dann noch ein anderes Thema. Es lief ja jahrelang mal hoch und runter. Also ich weiß noch, meine Anfangszeit hier, Nachhaltigkeit hier, Nachhaltigkeit da. Also fast jeder Geschäftstermin war irgendwie mit Nachhaltigkeit verbunden. Es ist schon deutlich ruhiger geworden, scheinbar auch bei den großen Vermögensverwaltern. Da gibt es ja auch welche, die sind schon komplett aus diesem Climate Action 100 Plus, aus diesem Verbund ausgestiegen. Beziehungsweise haben das Engagement deutlich runtergefahren.
Ja.
Sehen wir vielleicht schon das Ende der nachhaltigen Geldanlage?
Ist ein interessantes Thema, weil halt irgendwie viele Gesichtspunkte halt zusammenkommen. Ich bin so ein bisschen drauf gestoßen. Also auch die Nachrichten, die du jetzt gerade gesagt hast, die Initiative, wo halt, also das Climate Action 100 Plus, wo halt sich so ein paar Vermögensverwalter halt zurückgezogen haben. Also ein bisschen so der Punkt, wo ich mich dann halt gefragt habe, ja, okay, womit hängt das jetzt zusammen? Und ja, klar, das ist nicht das Ende der Welt, aber ne, was passiert da und warum passiert das? Und wenn man sich jetzt mal anguckt, ja, okay, wird denn tatsächlich noch so viel in grüne Themen, sage ich jetzt mal einfach als Oberbegriff, ob jetzt ESG, SRI, Impact Investing und so weiter und so fort investiert? Und es ist tatsächlich so, dass es halt sehr große Abflüsse halt gibt aus den Produkten, gleichzeitig immer weniger emittiert werden. Das hat aber auch den Grund, dass natürlich die ETF-Häuser dann auf die Nachfrage reagieren, aber auch manche ETFs halt umgewidmet werden. Ne? Die bekommen dann halt dieses Siegel, was sie vorher dann nicht hatten. Also wird ja nichts Neues emittiert, aber es gibt trotzdem mehr Produkte. Genau, also das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, aber ja, es gibt große Abflüsse und dann hatte ich noch Dr. Andreas Beck halt eingeladen, ihr habt das Video ja auch vielleicht gesehen, auch das verlinken wir und der steht dem Ganzen ja sowieso sehr skeptisch gegenüber und sagte halt auch so, ja, renditeseitig schwierig, Transparenz schwierig, Reporting-Prozess schwierig. Es gibt so nahezu monopolistische Tendenzen, was Rating-Agenturen angeht. Die Schnittmenge ist nicht klar. Viele Gesichtspunkte werden halt, also Daten werden halt geschätzt. Ne? Es gibt keinen einheitlichen Reporting-Prozess. Das haben wir uns mal angeschaut. Er hat ja auch einen Verbesserungsvorschlag gemacht, den ich wirklich sehr interessant finde, der halt eben auf diese Patente abzielt. Ne? Dass wenn ich halt als Unternehmen Technologien an den Start bringe, die halt eben darauf einzahlen, weiß ich nicht, zum Beispiel CO2-Ausstoß zu reduzieren, jetzt als Stahlhersteller, ne, Stahlhersteller, energieintensive Branche, und ich schaffe es dann halt, CO2 zu reduzieren, dann sollte das natürlich belohnt werden durch ein ESG-Rating, und mit einem ESG-Rating kommst du in die Fonds, und wenn du da drin bist, dann steigt kommst du natürlich einer größeren Anlegerschaft, wirst du bekannt, also nicht, dass es jetzt DAX-Unternehmen jetzt nicht einer größeren Anlegerschaft bekannt sind, aber ne, die Kapitalkosten werden halt geringer und dann am Ende schließt sich halt der Kreis, du wirst halt belohnt für grünes Handeln. Aber auch da gibt es so ein paar Kritikpunkte, aber da könnt ihr gerne mal reinschauen in das Video mit Dr. Andreas Beck. Genau. Ja, das war der Punkt.
Genau. Alles klar. Gibt es sonst noch was, was du noch erwähnt haben möchtest?
Aus dem was ich super gerne noch erwähnt haben möchte, weil es gibt nämlich so Themen, die sind, die polarisieren, und das ist ja auch der Bitcoin. Und mit dem Bitcoin ist natürlich immer auch die Blockchain-Technologie verbunden. Und du hattest dich jetzt mit der Blockchain in einem Artikel beschäftigt und vor allen Dingen auch so ein bisschen mit Use Cases, ne? Und oder beziehungsweise so, was die Blockchain eigentlich leisten könnte, wenn ich mich recht erinnere.
Genau, also die Blockchain ist ja eigentlich bekannt geworden durch den Bitcoin. Das ist ja, glaube ich, so der erste Use-Case-Fall gewesen. Immer noch der bekannteste höchstwahrscheinlich. Aber ich meine, es gibt in Zukunft sicher noch viele, viele andere Anwendungsmöglichkeiten. Also alles, wo es um Datenspeicherung geht oder Datensicherheit, Banken oder Transaktionen. Oder man kann vielleicht auch an Notare denken, Grundbucheintragungen. Ja, also absolut. Da gibt's so viele Möglichkeiten. Oder auch zum Beispiel bei Lieferprozessen. Oder auch, wenn es darum geht, Prozesse in Unternehmen zu optimieren. Also ich glaube, da gibt's noch viele, viele Möglichkeiten. Oder ein Fallbeispiel war auch zum Beispiel bei Wahlen. Also ja, das ist, glaube ich, jetzt noch vielleicht ein bisschen Zukunftsmusik, aber um gerade Wahlen vielleicht sicherer zu machen oder dass auch keine Stimmen verschwinden oder sowas.
In der heißen Zeit, ne?
Ja, genau. Bis jetzt
dann nicht. Für die US-Wahlen wird es, glaube ich, ein bisschen eng, aber zeitlich. Ich finde es auch super interessant. Also habe ich auch dann am Ende gerne gelesen. Ich habe ja dann erst gesehen, als der Artikel halt stand, so was dann damit alles möglich ist und was du da noch herausgefunden hast, finde ich super. Genau, ja, das fand ich auch sehr interessant.
Sehr gut.
Sollte nicht unerwähnt bleiben, wie es so schön ist.
Sehr gut. Gibt es sonst noch irgendwas? Oder sind wir, glaube ich, super durch, oder? Keine Wünsche mehr offen.
Sonst gibt es nichts. Aber natürlich, die 6/2024 ist jetzt am Kiosk, wie ihr vielleicht jetzt spätestens mitgekriegt haben solltet. Und wenn für euch was dabei war jetzt bei den Themen, sei es jetzt Anlegen nach bestimmten Beträgen, die Blockchain, was die uns für Use Cases halt bietet, was ihr von ESG erhaltet, was es da für Chancen und auch nicht Chancen gibt, dann lauft doch los zum Kiosk, besorgt euch das Heft, würden Thomas und ich uns sehr freuen. Und ja, ansonsten bleibt uns jetzt nur noch, euch eine gute Börsenwoche zu wünschen und eine ruhige Hand bei euren Investmententscheidungen. Und wir sagen bis zum nächsten Mal und arbeiten jetzt schon mal an einer neuen Ausgabe, würde ich sagen.
Oder? Genau, so machen wir das.
Waren wir noch stillschweigen.
Also, super, alles klar. Bis dann.
Ciao. Ciao. Ja, liebe Extra ETF Community, das war's schon wieder für diese Woche mit unserem Talk-Format. Ich habe mit Thomas Brummer über unser neues Heft gesprochen, die Nummer 6 2024. Und wenn wir euch da Freude drauf machen konnten und Appetit drauf machen konnten, dann rennt doch direkt los zum Kiosk und besorgt es euch. Es ist draußen und ihr könnt es auch auf unserer Website in unserem Shop ordern. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr dort einmal zugreift. Jetzt bleibt mir nur noch übrig, euch eine gute Börsenwoche zu wünschen mit viel Erfolg und einer ruhigen Hand bei euren Investmententscheidungen. Ciao!